أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. geehrte Geschwister, möge Allah euch reichlich belohnen für euer Erscheinen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, aus diesem Vortrag Nutzen zu ziehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Aufrichtigkeit bescheren. Inshallah ta'ala beginnen wir heute, wenn Allah erlaubt, eine Reihe, und zwar über die Erläuterung der Bittgebete aus dem Koran und, wenn Allah erlaubt, dann auch noch aus der Sunna. Und zwar der Autor des Werkes Hisnul Muslim, vielleicht kennt ihr dieses Werk Hisnul Muslim, und zwar stehen da die Adhkar, ja, die Sprüche, die man sagt zu den verschiedenen Gelegenheiten, wenn man rausgeht, aus der Wohnung reingeht, wenn man sich anzieht, auszieht, isst, trinkt und so weiter. Dieser Autor hat noch ein weiteres Büchlein, und zwar das Bittgebet aus Koran und Sunna. Und der Autor ist verstorben, rahimahullah ta'ala, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn reichlich belohnen. Und dieses Werk möchten wir inshallah ta'ala uns näher betrachten und uns die Bittgebete in diesem Werk aus Koran und Sunna anschauen. Aber wir beginnen erst einmal mit der Frage, was ist Dua? Was ist das Bittgebet? Denn damit hat auch der Autor selbst begonnen. Ad-Dua bedeutet, etwas zu verlangen, etwas zu wünschen. Und das erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala an vielen Stellen im Koran mit verschiedenen Kontexten oder in verschiedenen Kontexten. So sagt Allah azza wa jall: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Allah sagt, da hat Zakaria Dua gemacht. Also da wünschte sich Zakaria, da bat Zakaria, mein Herr, er sagte, mein Herr, schenke mir von dir aus gute Kinder. Du bist derjenige, der das Bittgebet erhört. Also in dieser Ayah geht es darum, dass Dua benutzt wird für ein Bittgebet. Und das ist das, was die Allgemeinheit kennt. Ad-Dua wird aber auch allgemein verwendet für Anbetung, nicht nur für das Bittgebet. Jede Form der Anbetung ist ein Dua. Sprachlich, aber auch religiös gesehen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Heißt, so bete keinen anderen Gott an, außer Allah. Eine Form der Anbetung ist, eine Angelegenheit als Wunsch vorzutragen, Ad-Dua, im Sinne von Wünschen. Aber ansonsten, alle Formen der Ibadah nennt man Dua. Ad-Dua ist auch ein Hilferuf. Es ist natürlich auch ein Wunsch um Hilfe, aber eben dieser Hilfeersuch wird Dua genannt. Allah Azza wa Jalla sagt, وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ. So ruft eure Zeugen außer Allah. Also Allah Azza wa Jal sagt das den Leuten Yawm al-Qiyamah, die Götzen angebetet haben, bitteschön, dann ruft sie mal. Ebenso verwendet Allah subhanahu wa ta'ala Ad-Dua im Sinne von nach jemandem rufen. Und zwar sagt Allah Azza wa Jal, يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ. An dem Tag, an dem jemand rufen wird zu einer gewaltigen Angelegenheit. Also Yawm Al-Qiyama. Ebenso versteht man unter Dua Aussage, Meinung, Ansicht. Da'wahum fiha subhanakallahumma. Also ihre Aussage in Yawm Al-Qiyama oder im Paradies ihre Aussage ist, Subhanaka, gepriesen, o Allah. Und Ad-Du'a meint At-Tawhid, so wie Allah Azza wa Jal sagte, وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ. Im Tafsir lautet es, also die Übersetzung ungefähr, und als sein Diener, der Diener Allahs, aufstand und ihn rief. Und im Tafsir heißt es, dass er La ilaha illallah gesagt hat. Also At-Tawhid, aufzusagen, ist Dua. Und auch das Loben wird als Dua beschrieben. Allah sagt, قُلِ دُعُوا اللَّهَ أَوِ دُعُوا الرَّحْمَنَ. Also lobt ihn als Allah oder als der Allgnädige, أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ. Egal welchen Namen ihr verwendet von den Namen Allahs, ihm gebühren alle Namen. Nun, was ist jetzt Ad-Dua fachspezifisch, wenn wir jetzt über Dua religiös reden, über was für ein Thema möchten wir reden? Und zwar gibt es zwei Formen des Dua. Einmal, wie ich vorhin gesagt habe, Dua als Bittgebet und einmal Dua als Anbetung. Also auf Arabisch Dua'u Mas'ala oder Dua'ul Mas'ala, also Dua in Form oder bezüglich einer Angelegenheit. Das ist der normale Dua. Ja Rabbi, hilf mir. Ja Rabbi, gib mir. Ja Rabbi, heile mich. Du hast eine Angelegenheit. Und die zweite Form ist Dua'u al-Ibadah. Also, Dua machen in Form der Anbetung. Wenn du also Allah subhanahu wa ta'ala anbetest, hast du Dua gemacht. Was für ein Dua habe ich gemacht? Ja, wenn du betest, hast du einen Wunsch. Welchen Wunsch? Bring mich ins Paradies. Wenn du Koran liest, hast du einen Wunsch dabei. Warum machst du das? Weil du von Allah bittest, dass er dich ins Paradies führt. Also ist implizit die Anbetung ein Bittgebet. Nicht in Form der Worte, in Form eines Ausdrucks, sondern in Form der Taten. Und das erwähnten die Gelehrten. Einige Gelehrte haben Ad-Dua definiert, indem sie sagten, es ist die Sehnsucht nach Allah durch die Unterwerfung und die Bestätigung der Abhängigkeit. Ad-Dua ist eine Sehnsucht nach Allah. Du hast ein Verlangen nach Allah subhanahu wa ta'ala, beziehungsweise nach dem Lohn Allahs, beziehungsweise nach dem Schutz vor der Strafe Allahs. Also wir dienen Allah subhanahu wa ta'ala aus Liebe, weil er ist subhanahu wa ta'ala. Also weil er so ist, wie er ist, weil er schön ist, weil er weise ist, weil er wissend ist, lieben wir ihn subhanahu wa ta'ala und beten ihn an. Aber wir beten ihn auch an aus Hoffnung auf seine Belohnung, auf das Paradies, auf seine Gnade. Und wir dienen ihn auch aus Furcht. Und zwar Furcht vor seinem Zorn, vor seiner Strafe. Das heißt also, wir lieben Allah und wir haben Hoffnung auf Allah und wir fürchten Allah. Das alles ist Ibadah, also Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala. Dieser Dua, den wir vollziehen, hat einen gewaltigen Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Und euer Herr sagt, bittet mich, so erhöre ich. Also wünscht was, so erfülle ich. Jene, die sich zu stolz sind, die hochmütig sind, mich anzubeten, werden ins Höllenfeuer gelangen. Möge Allah uns davor bewahren. Hier benutzt Allah subhanahu wa ta'ala beide Begriffe, Dua und Ibad. Allah sagt, وَقَالَ رَبُّكُمْ, Und euer Herr sagt, Ud'uni, bittet mich. Und dann sagt er, Inna alladhina yastakbiruna an ibadati, jene, die sich zu stolz sind, mich anzubeten. Mit was? Mit dem Dua. Also belegt diese Aya, dass Dua Ibadah ist. Dua ist eine Anbetung. Und wenn dem so ist, wenn Dua, das Bitten, eine Anbetung ist, dann darf sie nur Allah gewidmet werden. Wenn du also einen anderen bittest außer Allah, dann begehst du Beigesellung und Götzendienst. Denn jede Ibadah, die nur, oder jede Ibadah, das ist per Definition so, Ibadah ist eine Handlung, die nur Allah gewidmet werden darf. Wenn du diese Handlung einem anderen widmest, dann begehst du Schirk. Und das war der Götzendienst, den die Polytheisten zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam vollzogen haben. Sie haben die Götzen angefleht. Und noch heute gibt es leider Menschen, die gehen zu Gräbern und bitten diese Verstorbenen um Heilung, um Versorgung. Und das ist eben Ashirk, die Beigesellung, dass du einen anderen außer Allah bittest. Ja, darf ich nicht mehr zum Arzt gehen und sagen, kannst du mich behandeln? Darf ich nicht zum Taxifahrer gehen und sagen, bitte kannst du mich mal fahren? Es geht um Handlungen, die nur Allah vollziehen kann. Hilfe zu ersuchen bei Geschöpfen bezüglich Taten, die auch ein Geschöpf machen kann, ist erlaubt. Also du gehst zum Arzt und sagst, ich bitte dich um Behandlung. Das ist kein Schirk. Warum? Weil der Arzt lebt, zum einen. Zweitens, er kann dich behandeln. Die Heilung obliegt Allah. Der Arzt heilt nicht, er behandelt. Die Heilung kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Du willst von ihm, dass er dich behandelt. Oder du sagst, ein Bruder, kannst du mir bitte helfen, ich habe einen Umzug. Ist das jetzt Schirk, weil ich einen anderen gebeten habe außer Allah? Natürlich nicht. Also Maßstab für Schirk ist was? Es geht um eine Angelegenheit, die nur Allah vollziehen kann. Wer kann dir Kinder bescheren? Nur Allah subhanahu wa ta'ala. Wer kann dich versorgen? Nur Allah subhanahu wa ta'ala. Dass du jemanden fragst, ob er eine Arbeit hat für dich, das ist erlaubt. Aber wer ist der Versorger? Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen darf man Tote nicht anrufen, also anflehen. Du kannst nicht zu einem Toten gehen und sagen, Sidi oder Maulana XY, bitte heile mich. Wenn man am Grabe eines Verstorbenen Allah anfleht, also du gehst zu diesem Grab und sagst, Ya Rabbi, O Allah, heile mich, dann ist das kein Schirk. Es ist zwar eine Bid'a, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das nicht getan. Und die Sahaba, radiallahu anhum, als sie Bittgebete aufgesagt haben, sie sind nicht zum Grab des Propheten gegangen, sallallahu alaihi wasallam, oder die Sahaba sind nicht zum Grab von Abu Bakr gegangen, haben gesagt, Ja Rabbi, gib uns das, hilf uns da. Nein. Am Grabe des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, haben sie was getan? Sie haben den Propheten begrüßt, weil es die Sunna ist, wie es der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte. Aber sie haben nicht Allah angefleht beim Grabe des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Den Verstorbenen selbst anzuflehen, das ist Schirk. Also diese zwei Sachen müssen wir unterscheiden. Der eine fleht Allah an am Grab. Das ist keine Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, keine Sunna der Sahaba, soll man nicht tun. Warum? Weil die Ersten, die das tun, die verstehen das vielleicht noch. Nee, wir bitten Allah, aber neben Maulana Sidi XY. Die nächste Generation wird was machen? Sidi Maulana. Ah, mein Großvater war immer hier und hat immer hier Dua gemacht. Also dieser Sidi Maulana, der wirkt. Ja, bitteschön. So fing doch Ash-Shirk überhaupt an, oder nicht? Wie Ibn Abbas radiallahu anhu überlieferte oder sagte, wie fing Shirk an? Und zwar nach Adam alayhi salam gab es Jahrzehnte Tauhid. Dann kam der Shaitan zu diesen Völkern. Und diese Völker haben, es gab rechtschaffene Menschen, die sind gestorben. Und zwar die Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Nuh erwähnt hat. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَعُوقَ وَيَغُوثَ ولا يغوث ويعوق ونسرا. Also diese fünf Namen sind Namen von rechtschaffenen Personen. Also die Ayah heißt, die Leute zur Zeit von Nuh haben zu Nuh a.s. gesagt, haltet an eure Götzen. Und zwar wer? Eben diese fünf Namen. Ibn Abbas radiallahu anh berichtete uns, das waren ganz normale Menschen, Rechtschaffene, und die sind gestorben. Der Shaitan kam dann zu diesen Menschen, zu dieser Generation, und hat ihnen gesagt, guckt mal, das waren sehr gute Menschen, also macht doch Andenken. Ein Andenken, Bilder, Skulpturen, nur zum Andenken. Warum? Weil wenn du das Bild siehst, dann motivierst du dich, so zu werden wie er. Das war's, kein Schirk. A'udhu billah. Nee, ich Iblis, also er Iblis, ich sage euch nicht, dass ihr Schirk machen. Nur ein Bild, nur ein Foto. Diese Generation ist gestorben. Diese Generation ist gestorben. Und die nächste Generation, da kam Iblis wieder. Iblis hat Zeit. Iblis nimmt sich die Zeit. Wenn es Generationen dauern muss, egal. Er sagte zu dieser Generation, wisst ihr was? Guckt mal, eure Väter und Großväter, die waren dann bei diesen Bildern und haben Allah angefleht. Und subhanallah, wer krank war, wurde heil und so weiter. Ja, sie haben ja Allah angefleht und Allah heilt, Allah versorgt, Allah hilft. Also sagt er ihnen, guckt mal, diese Menschen sind nicht normale Menschen, sie wirken. Bis irgendwann er zu einer nächsten Generation kam und er sagte ihnen, guckt mal, betet diese Menschen an, bittet von ihnen, dass er euch heilt und so weiter. So begann Schirk, also der Götzendienst. Und deswegen gibt es im Islam eine also riesige Regel, die nennt sich Saddu-Dhari'a. Was heißt Saddu-Dhari'a? Also Türen schließen. Das heißt, wenn es möglich ist, dass ein Fehler entsteht, dann mach dieses Tor gar nicht erst auf. Allah subhanahu wa ta'ala hat er uns nur verboten, Zina oder was zu Zina führen kann. Was zu Zina führen kann. Wie zum Beispiel berühren, wie zum Beispiel alleine sein mit einer Frau, fremden Frau und so weiter und so fort. Warum? Eben aus diesem Grundsatz, dass man die möglichen Gründe zu einer großen Sünde gar nicht erst zulässt. Und deswegen gilt auch, dass man nicht an den Gräbern Allah anflehen. Du kannst zu Hause, in der Moschee, auf der Straße, du kannst überall Allah anflehen. Warum muss es am Grab XY sein? Denn die nächste Generation, und das ist heutzutage, wenn ihr hören würdet, was die Menschen am Grab von XY sagen, sie sagen nicht, ja Rabbi. Oh, Sidi XY, bitte hilf mir, bitte rette mich. Und sie sagen nicht mehr, ja Allah, rette mich. Und das ist das Problem. Also, Ad-Dua, Bittgebet, ist eine Ibadah. Und wenn wir uns anschauen, wie waren die Sahaba, was haben die Sahaba getan? Eines der wichtigsten Beispiele ist, als Umar radiallahu anh in seiner Zeit, als er Kalif war, hat er den Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam gebeten, Dua zu machen. Der Onkel ist am Leben. Umar sagte zu Al-Abbas radiallahu anh, O Abbas, kannst du bitte Dua für uns machen, dass es regnet? Was sagte Umar radiallahu anh? Er sagte, O Allah, wir pflegten den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu bitten, dass er Dua macht, dass es regnet. Nun bitten wir den Onkel des Propheten, also Al-Abbas, dass er Dua macht, dass es regnet, so bitte nehme sein Dua an. Wäre es erlaubt, also wessen Dua ist effektiver, von Al-Abbas oder vom Propheten sallallahu alaihi wasallam? Vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, oder nicht? Wäre es erlaubt, den Propheten zu benutzen, alayhi salatu wassalam, nach seinem Tode, nicht in seinem Leben, ist ja klar, da gehst du zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sagst, kannst du mal ein Dua für mich machen? Das ist herrlich. So wie Abu Huraira, radiallahu an, zum Propheten kam, alayhi salatu wassalam, und er sagte ihm, mach Dua, dass meine Mutter den Islam annimmt. Als er zurückkam, hat sie gesagt, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Aber es geht nicht darum, es geht darum, nach dem Tode des Propheten, alayhi salatu wassalam. Hat Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anh Dua gemacht? O Allah, durch den Propheten sallallahu alaihi wasallam, hilf uns. Oder gar, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hilf uns. Nein. Hat das Umar gemacht? Nein. Hat das Uthman gemacht? Nein. Hat das Ali gemacht? Nein. Hat das irgendein Sahabi gemacht? Nein. Jetzt könnte jemand kommen, stopp. Da gibt es einen Sahabi, der das gemacht hat. Khair, inshallah, wer? Ja, der Blinde, der zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam. Aha, zu wem kam? Zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Über was reden wir gerade? Über die Zeit nach dem Tode des Propheten alaihi salatu wasallam. Also dieser andere Hadith, der authentisch ist, da geht es um was? Lebzeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja, was ist da passiert? Er war blind. Und er sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam: O Gesandter Allahs, könntest du bitte Dua für mich machen, dass ich wieder sehen kann? Da sagte der Prophet alaihi salatu wasallam: Wenn du möchtest, hast du Geduld. Also erträgst diese Krankheit, dass du nicht sehen kannst. Und wenn du möchtest, mache ich für dich Dua. Dann sagte dieser Mann: Bitte mache Dua für mich. Er möchte wieder sehen. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu diesem Mann: Geh nach Hause und bet und mach folgenden Dua. Und in diesem Dua heißt es: O Muhammad. Jetzt benutzen einige diesen Hadith und sagen: Aha, ich heute 2024 kann sagen: Ja, Muhammad. Warum? Ja, weil Rasul alaihi salatu wasallam hatte zu diesem Blinden gesagt: Sag, O Muhammad. Aber was ist der springende Punkt zwischen 2024 und der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Der Prophet hat Dua für ihn gemacht. Hast du dem Propheten gesagt: Ja, Rasulullah, mach Dua für mich? Nein. Und deswegen müssen wir das unterscheiden. Das war eine Phase, in der der Prophet gelebt hat, alaihi salatu wasallam. Und der Prophet hat Dua gemacht für diesen Blinden. Und deswegen bittet dieser Mensch anhand des Duas des Propheten, dass Allah ihn heilt. Ist das klar? Also das ist ein Unterschied. Das kannst du nicht benutzen, um zu argumentieren: Heute kann man Dua machen. Denn sonst gäbe es ja gar keine Blinde mehr, wenn das so einfach wäre. Oh Muhammad, ja Muhammad. Dann, wenn du sagen würdest: Ja, aber das Bittgebet wird erhört. Ja, warum gibt es dann noch Blinde unter den Muslimen? Also war das eine Ausnahme für diesen Menschen. Also warum haben wir das erwähnt? Weil diese Ayah bezeichnet das Bittgebet als Ibadah. Ud'uni astajib lakum. Bittet mich, erhöre ich. Wer das nicht tut, wer zu stolz ist, zu hochmütig ist, mich anzuflehen, was hat er gesagt? Wie hat er das formuliert? Subhanahu wa ta'ala, mich anzubeten. Der wird in Jahannam kommen. Und diese Ayah, wie wir noch sehen werden, ist einer der Belege, dass das Bittgebet Pflicht ist. Du musst Allah anflehen. Du bist abhängig von Allah subhanahu wa ta'ala. Ebenso sagt Allah azza wa jal: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Und wenn dich meine Diener nach mir fragen, so bin ich nahe. Ich erhöre das Bittgebet der Bittenden, wenn sie bitten. So sollen sie sich mir unterwerfen. Schönes Deutsch. Und an mich glauben, auf dass sie erfolgreich sind oder besonnen werden. Diese Ayah ist eine besondere Ayah. Und zwar, wenn wir uns anschauen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sie fragen nach irgendeiner Sache. Und das gibt es sehr oft im Koran. Allah azza wa jal sagt, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ. Sie fragen dich nach, also über Wein und Glücksspiele. Allah azza wa jal sagt, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَ. Und sie fragen dich über die Waisen. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. Sie fragen dich, was sollen sie ausgeben? وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ Und sie fragen dich nach den Bergen, über die Berge. Also, was sagt Allah Azza wa Jal immer, bevor er die Antwort gibt? قُلْ Sage. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ Sie fragen dich nach Wein und Glücksspiele. Sage. In ihnen ist gewaltige Sünde, aber auch Nutzen. Also wenig Nutzen, der Schaden überwiegt. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَ قُلْ Sie fragen dich nach den Waisen. Sag. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ Gütig zu sein zu ihnen ist gut oder besser. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ الْآيَةِ Sie fragen dich, was sollen sie spenden, ausgeben? Sag, was ihr auch spendet an die Eltern und so weiter. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ Sie fragen dich nach den Bergen. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفَى Sie fragen dich nach den Bergen. So sage, Allah wird sie den Erdboden gleich machen. Er wird sie zerstören. Also immer, wenn gesagt wird, sie fragen dich, kommt die Antwort zuerst was? So sage. Außer in dieser Ayah. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي Und wenn dich meine Diener nach mir fragen, hat jetzt Allah gesagt, so sage, nein. Er hat nicht gesagt, فَقُلْ إِنِّي قَرِيب sondern فَإِنِّي قَرِيب So bin ich nahe. Warum? Um zu erklären, wir brauchen keine Mittler zwischen uns und Allah subhanahu wa ta'ala. Wir brauchen keine Mittler, sondern wir können Allah direkt bitten und anflehen. Deswegen, warum bittest du einen anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala? Warum? Es gibt Menschen, die bitten, wie gesagt, die Awliya, ja Hussein, ja was weiß ich und so weiter und so fort. Warum? Du kannst doch Allah anflehen und bitten, ja Allah. Warum benutzt du einen Mittler? Da kommen die einen und sagen, ja, ich bin voller Sünde. Ich kann nicht direkt, Allah, ich schäme mich. Wer hat dir das beigebracht? Hat Ar-Rasul, alayhi salatu wassalam, uns das gesagt? Guckt mal, ihr seid voller Sünden. Wehe, ihr bittet von Allah. Bittet bitte mit Umleitung. Hat das der Prophet gesagt, alayhi salatu wassalam? Haben das die Sahaba gesagt? Haben das die großen Imame, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, haben die das gesagt? Nein. Allah sagt dir, wenn meine Diener dich fragen um mich, so bin ich nahe. Ich bin nahe. Also du kannst direkt Allah subhanahu wa ta'ala anflehen und bitten. Also dürfen wir nicht einen anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala anflehen. Eine weitere Ayah über Dua ist die Aussage Allahs azza wa jal. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. Bittet euren Herrn nach, wie heißt es, تضرعا, also mit Nachdruck und leise. Er liebt nicht die Übertretenden oder auch Ungerechten. Was heißt das? Das bedeutet also, wenn wir Dua machen, dann sollen wir nicht schreien. Du sollst mit Nachdruck, ja, aber nicht, dass du schreist. Einige schreien dann, ja Allah, so macht man kein Dua. Aber der ist so richtig in seinem Element. Ja, trotzdem nach Sunna Dua machen, auch wenn du in deinem Element bist. Ja. Immer nach der Sunna. Zweitens, was heißt, Allah liebt nicht die Ungerechten, die Übertretenden, dass du etwas von Allah verlangst, das man nicht verlangen darf. Ja, Rabbi, möge Allah uns bewahren vor diesem Dua, erlaube mir, hilf mir, diese Sünde zu begehen. Das ist unverschämt. Du übertretest hier deine Grenzen. Wie du bittest Allah, dass er dir eine Sünde erlaubt, dass er etwas Schlechtes dir erlaubt. Also, das Übertreten ist auf der einen Seite die Art und Weise des Dua, zu laut, oder auch eine Form des Übertretens in der Art und Weise des Dua, dass du einen anderen bittest, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Oder, dass du vom Inhalt her, was ist überhaupt dein Wunsch, etwas Unverschämtes, Unerlaubtes von Allah subhanahu wa ta'ala bittest. Beim Dua sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَدُعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. Also, warum sollen wir Allah anflehen? Einmal aus Furcht bedeutet was? Dass du Allah bittest, bitte bestrafe mich nicht. Bitte bewahre mich vor Unheil. Bitte vergebe mir. Bitte sei nicht zornig. Das ist Dua aus Furcht vor Allah. Und طَمَعًا, mit Hoffnung. Du hast die Hoffnung auf was? Auf die Belohnung Allahs, dass du sagst, ja Rabbi, belohne mich, ja Rabbi, gib mir das Paradies, lass mich ins Paradies eintreten. Und Allah Azza wa Jalla sagt, was'alu Allah min fadli, und bittet Allah um seine Huld, Huld, also um seine Gunst. Was'alu Allah min fadli, inna Allah kana bi kulli shay'in alima. Allah weiß über alles Bescheid. Also erkennt alles, was eben gut ist für dich. Also bitte Allah subhanahu wa ta'ala. Ja Rabbi, heile mich. Ja Rabbi, versorge mich. Ja Rabbi, leite mich recht. Ja Rabbi, hilf mir. Ein Mensch, ein Muslim bittet Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah azza wa jalla sagt, قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. Allah Azza wa Jalla sagt, sag, was will Allah mit euch? Also Allah braucht euch nicht. Wenn nicht Ad-Dua wäre, also das Einzige, warum er euch überhaupt versorgt, ist, weil ihr ihn anfleht. Er braucht euch nicht. Also nicht, dass ihr denkt, Allah ist abhängig von euch. Allah braucht euch nicht. Und wenn ihr nicht Dua machen würdet, Allah Azza wa Jalla würde euch gar nichts mehr geben. Aus der Sunnah haben wir auch viele Ahadith, die den Vorzug des Dua bestätigen. Ar-Rasul alayhi salatu wassalam sagte, Ad-Dua huwa al-Ibadah. Ad-Dua ist Ibadah, Anbetung. Was soll das heißen? Das heißt, Ad-Dua ist eines der wichtigsten Formen der Ibadah. Diese Formulierung, dass Ar-Rasul alayhi salatu wassalam eine Sache erwähnt, obwohl es noch viele weitere Sachen gibt, aber er wählt nur eine Sache aus und sagt, diese Sache, die ist das Ganze. Wie zum Beispiel im Hadith, Al-Hajju Arafah. Pilgerfahrt ist was? Arafah. Also, dass du am Arafah-Tag am Berg Arafah bist. Ja, heißt das, ich muss gar nichts anderes machen? Doch, doch. Aber Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam will damit erklären, wie wichtig Arafah ist. Also ohne Arafah kannst du vergessen. Und genauso Ad-Dua huwa al-Ibadah. Es gibt ein Wortlaut Ad-Dua mukhu al-Ibadah, der ist aber nicht ganz authentisch. Ad-Dua ist der Mark, so wie Knochenmark. Mark der Ibadah. Einige Hadith-Wissenschaftler sagten, der ist nicht ganz authentisch. Und dieser Hadith genügt ja vollkommen aus. Ad-Dua huwa al-Ibadah. Ad-Dua ist Ibadah. Dann rezitierte Ar-Rasul alayhi salatu wassalam die Ayah, وَقَالَ رَبُّكُمْ وَدُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Und danach las oder hat der Prophet gelesen, die Ayah, alayhi salatu wassalam, und euer Herr sagt, bittet mich, so werde ich euch euer Bittgebet erhören. Ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die beste Ibadah ist Ad-Dua. Die beste Ibadah ist Ad-Dua. Besonders in diesen Zeiten, liebe Geschwister, in denen wir viel Unterdrückung sehen, möge Allah unseren Geschwistern beistehen und die Unterdrückung aufheben, müssen wir Dua machen. Du darfst nicht müde werden. Du darfst nicht sagen, oh, ich habe schon jetzt monatelang Dua gemacht. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala erhört deinen Dua. Allah subhanahu wa ta'ala wird deine Wünsche erfüllen, wie wir noch sehen werden. Aber diese Erfüllung geschieht auf drei verschiedenen Versionen und Arten. Und der Rasul alayhi salatu wassalam sagte, euer Herr segensreich und erhaben ist er, also Tabaraka wa Ta'ala, ist schamhaft und großzügig. Er schämt sich vor seinem Diener, der seine Hände hervorhebt, also hebt, dass er sie leer abweist. Subhanahu wa ta'ala. Allah, der Großzügige, der Allmächtige, der Bezwinger, subhanahu wa ta'ala, der Stolze, der keinen braucht, ist so nachsichtig. Wenn du deine Hände hebst, ja Rabb, hilf mir, hilf unseren Geschwistern in Gaza, Palästin, in Lübnan, überall. Möge Allah unseren Geschwistern überall beistehen, in Sudan, wo sie auch alle sind. Möge Allah Unterdrückung aufheben. Dann schämt sich Allah, Jalla Jalalu, und wir Ahlus Sunnah bestätigen alle Namen und Eigenschaften Allahs. Er schämt sich nicht aus Abhängigkeit, nein, nein. Das ist kein Scham wie bei den Menschen. Wir bestätigen die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, wie es ihm gebührt, subhanahu wa ta'ala. Wir fragen nicht nach dem Wie. Al-Rasul hat es bestätigt, alayhi salatu wassalam, also bestätigen wir es. Er lässt deine Hände nicht leer. Du gehst nicht leer aus. Aber die Frage ist, in einem anderen Wortlaut sagt er, er lässt sie nicht leer, sondern gibt ihm etwas. Also er gibt dir eines der drei Sachen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnte, nämlich in folgendem Hadith. Er sagte, jeder Muslim, der ein Bittgebet aufsagt, welches keine Sünde oder Trennung der Verwandtschaft enthält. Also keine Sünde, ja Rabbi, hilf mir, dies und jenes an Sünde zu machen, oder ja Rabbi, vernichte meine Familie oder sowas, möge Allah uns davor bewahren. Also weder bittest du um eine Sünde, noch bittest du um einen Schaden für deine Familie. Jeder Muslim, der so ein Bittgebet aufsagt, dem wird Allah dadurch eines von drei Dingen geben. Entweder sein Bittgebet wird erfüllt. Du sagst, ja Rabbi, ich will Kinder. Möge Allah uns rechtschaffene Kinder geben. Ja, Rabbi, ich will wissen. Ich will einen Job. Entweder Allah erfüllt dir diesen Wunsch zügig. Oder er lässt es für ihn Yawm al-Qiyama als Lohn. Oder er wendet von ihm einen Schaden ab. Was heißt das also? Wenn du Allah anflehst, er wird dich nicht ohne etwas zurückweisen. Du bekommst was. Aber du bekommst etwas gemäß der Weisheit Allahs. Allah weiß, was dir gut tut und er weiß, was dir schadet. Jetzt sagst du, ja Rabbi, ich will Kinder. Allah weiß, subhanahu wa ta'ala, die Zukunft. Und er weiß, du, in deinem Fall, hättest du Kinder, sie wären für dich eine zu große Versuchung, sodass du vielleicht dich abwendest von Allah subhanahu wa ta'ala. Zum Beispiel, möge Allah uns rechtschaffene Kinder geben. Du sollst Allah anflehen. Aber jetzt ist die Frage, was ist, wenn das nicht eintritt? Dann tritt es nicht ein, weil das, was du dir gewünscht hast, nicht gut ist für dich. Wie, ich wollte ein Gelehrter werden. Wie, es ist nicht gut für dich. Ja, wärst du ein Gelehrter geworden, wärst du hochmütig gewesen. Du wärst zu stolz gewesen. Du hättest geprahlt. Und dadurch wärst du in Jahannam gelandet. Ah, ich soll nicht lernen. Doch, lerne. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir keine hohen Stufen der Gelehrsamkeit gibt, die Basics musst du lernen. Wer ist Allah? Wer ist der Prophet? Sallallahu alaihi wasallam? Was ist der Islam? Wie bete ich? Wie kaufe ich? Wie verkaufe ich? Wie heirate ich? Und so weiter. Diese Basic musst du lernen. Es geht jetzt darum, ich will ein Großgelehrter werden. Ja, Rabbi, ich will Großgelehrter werden. Du versuchst und versuchst und versuchst, klappt nicht. Warum? Wenn du alles versucht hast, dass du einer wirst, dann weil das vielleicht für dich nicht gut ist. Schaut euch an, wie viele Leute, die predigen, den Islam beibringen, sind abgekommen vom geraden Weg. Wie viele? Unzählige. Und jedes Mal hört man einen neuen, Der war auf Manhaj al-Salaf, Manhaj al-Sunnah und so weiter. Und jetzt sagt er dir, bitte die Gräber. Hilf mir, Sidi Fulan und so weiter. Möge Allah uns bewahren. Oder der gar nicht mehr an Allah glaubt. Es gab einen großen Gelehrten in Saudi-Arabien, Al-Qasimi heißt er. Der war ein Experte in Aqidah, musst du dir mal vorstellen. Ein Experte in Aqidah. Und dieser Mann hat nach Jahren der Gelehrsamkeit, hat er den Islam verlassen. Ausgetreten ist er. Der ist kein Muslim mehr. So ist er gestorben. Möge Allah uns davor bewahren. Also die Rechtleitung liegt in welchen Händen? In den Händen Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah uns festigen. Auf jeden Fall. Wenn es kann sein, das, was du dir wünschst, ist nicht gut für dich. Und Allah weiß es besser. Und Allah könnte sagen, so ist es, ist nicht gut für dich, du kriegst nichts. Aber Allah ist gütig, ist großzügig. Er sagte, okay, du kriegst das zwar nicht, was du dir gewünscht hast, aber als Entschädigung, als Trost, kriegst du was anderes. Und zwar, entweder bekommst du dafür eine Rettung vor einem Schicksalsschlag. Du hättest eigentlich den Unfall gebaut. Aber weil du gesagt hast, ja Rabbi, ich will Kinder, aber Kinder wären zu eine große Prüfung für dich. Oder ja Rabbi, ich will einen bestimmten Job, aber dieser Job, hättest du diese Million, ja Latif, dann Junge, dann, ich kenne euch nicht mehr. Allah weiß, ob du jemand bist, der mit Geld umgehen kann oder nicht. So, auf jeden Fall, das, was du dir gewünscht hast, wäre schlimm, würde dich ins Verderben bringen. Als Entschädigung, als Trost, bitteschön, den Unfall baust du nicht. Muss mir Allah diese Entschädigung geben? Natürlich nicht. Es reicht doch. Es reicht aus, ich weiß, Allah ist der Allweise. Ja, Rabbi, mach, was du entscheidest. Ich bin zufrieden. Oder nicht? Du gehst zum Arzt und sagst, ich habe Schmerzen. Ich muss unbedingt, komm, machen Sie bitte die OP. Ich kann nicht, mein Rücken, der tut weh und so. Bitte machen Sie die OP. Und der Arzt sagt, nein, nein, nein. Die OP ist für dich nicht gut. Bei dir geht es nicht mehr. Zum Beispiel, wenn... Ja, die Verbindung ist, glaube ich, okay, läuft es jetzt wieder? Okay. Wenn zum Beispiel jemand an Krankheiten leidet, die fatal wären, ja, Probleme bei der Blutgerinnung, Diabetiker, ja, so besonders im hohen Alter, kann das Probleme zu Problemen führen. Die Verletzung heilt nicht mehr so. Da sagt er dir, nein, gucken Sie mal, geht nicht. Das heißt, dann würdest du was sagen, okay, vielen Dank, Herr Doktor, Professor, Doktor, 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 sehr gut, dass Sie mir das gesagt haben, dass ich keine OP machen soll, ich bin wirklich dankbar. Hat er dir jetzt einen Ersatz gegeben? Nee. Aber du dankst ihm, warum? Weil er weiß, was gut ist für dich und was nicht gut ist. Das heißt, das würde ja vollkommen ausreichen, auch gegenüber Allah. Aber Allah ist großzügig. Dafür machst du nicht diesen Unfall. Dafür wirst du doch nicht krank. Dafür machst du doch keine Schulden. Dafür werden deine Kinder doch nicht in die Irre gehen. Möge Allah uns gesegnete Kinder bescheren. Aber es gibt noch einen dritten Fall. Es kann sein, du brauchst die OP. Du brauchst diesen Unfall. Du willst nicht zurückkehren zu Allah. Du brauchst so einen Klaps, ja, so ein Aufweckruf. Also gib dir Allah nicht, was du dir wünschst, weil es nicht gut für dich ist. Und er bewahrt dich nicht vor dem Unheil. Warum? Weil das ist eine Wiederbelebungsmaßnahme. Dein Herz ist am Schlafen. Kriege ich dann nichts mehr? Doch, doch. Dafür bekommst du Yawm al-Qiyamah den Lohn. Seht ihr, wie liebevoll Allah ist, subhanahu wa ta'ala. Er behandelt uns so, wie wir behandelt werden müssen. So, wie es uns gut geht. Und dieser Lohn, Yawm al-Qiyamah, wie gewaltig ist der? Wie gewaltig ist der? Ar-Rasul alayhi salatu wassalam sagte uns, Yawm al-Qiyamah, wenn die Menschen sehen, was die Leute erhalten haben, deren Wünsche nicht erfüllt wurden, also die haben nicht bekommen, was sie wollten, und Allah hat sie nicht bewahrt vor Unheil, die Schicksalsschläge, die haben sie getroffen, was für ein Lohn sie bekommen, dann würden sie sich wünschen, wären sie doch in Stücke zerrissen worden in der Dunya. Subhanallah. Die Menschen denken sich, was ist das für eine Gebirgslandschaft hier? Das so viele Berge, was ist das? Das ist der Lohn, dass du dein Bittgebet nicht bekommen hast. und du wurdest nicht bewahrt vor einem Schicksalsschlag. Dafür bekommst du Berge an Hasanat. Derjenige, der das bekommen hat, was er gewünscht hat, sagt, ja Rabbi, hättest du doch diesen Lohn. Ja Rabbi, guck mal, wie großartig dieser Lohn ist. Also überlasse die Entscheidung Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn du Dua machst, machst du natürlich Dua mit dem Wunsch, ja Rabbi, gib mir, aber du stellst den Antrag und ob der Antrag bewilligt wird oder nicht, das überlässt du wem? Dem Allwissenden subhanahu wa ta'ala. Und daher sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, also es gibt noch den anderen Hadith, wer Allah nicht bittet, auf den wird Allah zornig. Das zeigt nochmal, dass Allah subhanahu wa ta'ala möchte, dass wir ihn anflehen. Den anderen Aspekt, da kommen wir noch dazu. Inshallah gehen wir diese Hadith schrittweise durch. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Vorsicht genügt nicht vor Schicksalsschlägen. Du kannst so vorsichtig sein, wie du möchtest. Wenn Allah bestimmt hat, dass dich ein Schicksalsschlag trifft, wird er dich treffen. Ja, sollen wir dann nicht Allah bitten, dass er uns unversehrt lässt? Doch, doch. Ar-Rasul alayhi salatu wassalam hat im Qunut, in Mütter, gesagt, وَقِنَا وَصْرِفْ عَنَّا شَرَّ مَا قَضَيْتْ. Und bewahre uns und wende von uns ab das Schlechte dessen, was du vorherbestimmt hast. Mach Dua, ja Rabbi, bewahre mich vor Krankheiten. Ar-Rasul alayhi salatu wassalam hat sehr viele Sachen gewünscht von Allah subhanahu wa ta'ala. Bewahre uns vor Armut, bewahre uns vor Krankheit, bewahre uns vor Irreleitung. Du sollst Allah anflehen. Aber wenn du vorsichtig bist, dich in Acht nimmst in der Dunya, heißt das, dir wird nie was geschehen? Doch, wenn Allah Jalla Jalaluhu es bestimmt, dann wird dich es treffen. Deswegen, wenn ich mich recht entsinne, es war Abu Huraira, radiallahu an, er hat immer den Dua, das Bittgebet, am Morgen und am Abend gesagt, Bismillah, alladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama, wa huwa as-sami'u al-alim. Also mit dem Namen Allahs, durch den nichts schaden wird auf der Erde oder im Himmel, und er ist der Allhörende, der Allwissende. Ar-Rasul alayhi salatu wassalam sagte, wer das dreimal sagt, der wird bewahrt bis zum Abend. Also bis Asr. Abend beginnt mit Asr. Die Nacht beginnt mit Maghrib. Aber der Abend ist ab Asr. Ab Asr machst du Dua, Dhikr, Adhkaru, Al-Masa. Und wer das dreimal sagt, der wird bewahrt bis zum Morgen, bis zum Fajr. So, und die Leute wussten das, dass Abu Huraira radiallahu an diesen Dua immer sagt. Eines Tages wurde er gebissen von einer Schlange oder gestochen von einem Skorpion. Irgend so ein giftiges Ding. Da sagte man ihm, wie kann das passieren? Wie geht das? Du machst doch immer diesen Dua. Da sagte er, heute habe ich es vergessen. Heute habe ich es nicht gesagt. Das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt, dich soll etwas treffen, dann wird es so sein. Wer Salat Subh in der Moschee betet, der ist im Schutze Allahs Azza wa Jal. Heute hast du aber nicht in der Moschee gebetet. Zack, ist der Unfall passiert. Du sagst eigentlich jeden Tag Bismillah, tawakkaltu Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, Dhikr auf dem Wege, also wenn du rausgehst aus der Wohnung, Dhikr auf der Reise. Heute hast du es vergessen, zack, ist passiert. Möge Allah uns immer erinnern, ihn zu gedenken, subhanahu wa ta'ala. Also, Ar-Rasul alayhi salatu wassalam sagt, Vorsicht, bewahrt nicht vor Bestimmung. Und das Bittgebet hilft aber gegen das, was herabsteigen wird, also die Bestimmung. Denn, Ar-Rasul alayhi salatu wassalam sagt, die Prüfung steigt hinab, so empfängt ihn das Bittgebet und so kämpfen sie bis Yawm al-Qiyamah. Subhanallah. Bittgebet gegen Bestimmung. Ich gehe jetzt runter. Nein, du kommst jetzt nicht runter. Nein, ich gehe zu ihm. Nein, du kommst nicht zu ihm. Doch, doch, doch. Nein, nein, nein. Bittgebet gegen Bestimmung. Du sagst, ja Rabbi, lass mich unversehrt. Zack, dieser Bittgebet jetzt, ja, steigt hinauf. Und jetzt kommt, heute wird er krank. Und dieses Bittgebet kommt, nein, nein, heute wird er nicht krank. Das heißt, durch Bittgebete kannst du die Bestimmung ändern. Aber welche Bestimmung? Nicht die, die in Lauh al-Mahfuz steht. Denn wir müssen im Qada und Qadar, die Vorherbestimmung, müssen wir einiges unterscheiden. Es gibt die Bestimmung, die im Lauh al-Mahfuz, in der wohlbewahrten Tafel, niedergeschrieben ist. Das wird sich nie ändern. Aber was ändert sich? Die Bestimmung, den Plan, den die Engel bekommen haben. Denn die Engel bekommen einen Jahresplan und einen Lebensplan. Wer bekommt den Lebensplan? Welcher Engel? Welcher Engel bekommt deinen Lebensplan? Nein, Malakul Maut, da kommt er zum Schluss. Ratet mal. Ja, was ist, wer ist das, dieser Schicksalsengel? Gut, so wird er nicht.
Die Engel, die so Wetter machen.
Das ist ja was, hat nicht nur mit dir zu tun. Ein Engel extra für dich. Der schreibt auf.
Ach so, der rechte Engel.
Ja, gut, der schreibt die Taten. Ich rede von Bestimmung. Der Engel im Leibe deiner Mutter. Wann kommt der? Ja? Dreimal 40. Nach 120 Tagen kommt ein Engel und was macht er? Er schreibt was auf? Welche?
Lebenszeit.
Versorgung. Glücklich oder unglücklich? Und? Versorgung hat er gesagt, der Rizqo. Und? Lebenszeit ist das. Das ist ja Shaqi und Sa'id. Das ist Lebensdauer. Aywa, seht. Huwa al-ajal, huwa yani al-umr. Ob man Junge oder Mädchen ist, Zakarun oder Untha, gibt keine dritte Version. Junge oder Mädchen. So. Dieser Engel hat deinen Lebensplan. Glücklich oder unglücklich, was heißt das? Wann wird er krank, wann wird er gesund? Und wann lernt er, wann lernt er nicht und so weiter? Wann ist er fröhlich, wann ist er traurig? Das bedeutet Shaqiyun au Sa'id, dein Lebensplan. Dieser Lebensplan, den der Engel nun bekommt, der wird jedes Jahr einem Engel gegeben, der den Jahresplan bekommt. Wann kriegt der Engel den Jahresplan? Laylatul Qadr. Okay? Und dann gibt es einen täglichen Plan. Und zwar eben, bitteschön, heute soll er krank werden. Alles klar, bitteschön, die Bakterien freilassen hier, er wird krank. Heute soll er gesund werden. Alles klar, hier die Bakterien wieder, Rückzug, er soll gesund werden. Das heißt, dieser Lebensplan wird dann umgesetzt. So, diese Pläne sind nicht die endgültigen Pläne. Der endgültige Plan kennt nur Allah und der ist wo? Lauh al-Mahfuz. Das heißt, die Engel haben nicht alle Bestimmungen in Lauh al-Mahfuz. In Lauh al-Mahfuz steht, er soll am so und so vielten krank werden. Okay, dann bekommt der Engel, alles klar, er soll am so und so vielten krank werden. In Lauh al-Mahfuz steht aber seine Mutter wird Dua für ihn machen. Und aufgrund des Duas seiner Mutter wird er doch nicht krank. Also kommt der Engel, der denkt morgen, okay, der wird jetzt krank. Dann kommt die Nachricht, stopp, er wird doch nicht krank. Was ist los? Warum wird er nicht krank? Seine Mutter hat Dua gemacht. Also bitte ändern. Ist das klar? Also Al-Lawh al-Mahfuz ändert sich nicht. Was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt? Rufi'a al-Qalam, jaffat al-Suhuf wa rufi'a al-Qalam wa jaffat al-Suhuf. Also, emporgehoben wurde die Schreibfeder und trocken ist die Tinte. Von was? Von Lauh al-Mahfuz. Also weder emporgehoben ist die Schreibfeder, es wird nichts hinzugefügt. Trocken ist die Tinte, es kann nicht radiert werden. Also weder wird was hinzugefügt, noch wird etwas entfernt. Das ist wo? Lauh al-Mahfuz. Der Beleg dafür ist der Dua des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Waqina wasrif anna sharra ma qadait. Also wende von uns ab das Schlechte von was? Ja, was so bestimmt hat. Ja, wo hat das bestimmt? In Lauh al-Mahfuz. Also in Lauh al-Mahfuz steht, die Version, die die Engel bekommen, aber auch die Updates, die die Engel noch nicht wissen. Welche Updates? Unter anderem Dua. Ar-Rasul alayhi salatu wasalam sagte, La yaruddu al-qada illa al-Dua. Schicksal wird nur abgewendet durch Dua. Das heißt nicht, dass es nicht noch andere Sachen gibt, sondern das heißt, dass Dua eines der wichtigsten Dinge sind. Denn durch was wird Al-Qada auch geändert? Durch Dua. Aber durch was anderes? Ist Dua. Sadaqa, Allah ibarik fiik. As-Sadaqa rettet vor schlimmem Tode, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sadaqa, die Spende, rettet vor schlimmem Tod. Und der Rasul a.s. sagte, behandelt eure Kranken durch Sadaqa. Das heißt, es wird aufgehoben, dass er krank bleibt. Also sehen wir, wie mächtig Ad-Dua ist. Also wie viel Allah diesem Dua gewidmet hat, dass er sogar Bestimmungen ändert. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also er hat uns erklärt, wie wir Dua machen, und inshallah ta'ala, beim nächsten Mal geht es weiter mit dem Benehmen. Also heute ging es um die Vorzüge, nächstes Mal inshallah ta'ala, wenn Allah es erlaubt, geht es weiter mit dem Benehmen beim Dua. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Bittgebete erhören, möge Allah azza wa jal uns vor dem Unheil bewahren. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum.